Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Schönen guten Abend und schön, dass Sie dabei sind. Seit 75 Jahren gibt es sie schon. Sie hat die Anfänge der Demokratie erlebt, hat Höhen und jahrzehntelange Tiefen durchlebt, weil sie tief in den roten Zahlen steckte. Und hat sich doch erneuert und ist heute mehr als nur eine gedruckte Wochenausgabe. Sie ist eine Marke. Die Rede ist von der Wochenzeitung Die Zeit. Grund genug für uns, einen Blick in die Geschichte und die Zukunft der Wochenzeitung Die Zeit zu werfen. Und das am besten mit unserem Hamburg-Korrespondenten Axel Schröder.
Die Zeit hält ihre Geschichte wach, ganz konkret zum Anfassen. Am Ende eines der vielen langen Flure im Pressehaus am Speersort in der Hamburger Innenstadt führt Verlagschef Rainer Esser in einen Raum, der so bleiben muss, wie er ist, der an einen der wichtigsten Mitarbeiter der Wochenzeitung erinnert.
Wir sind in Helmut Schmidts kleinem, bescheidenen Büro bei der Zeit. Draußen gibt es einen kleinen Balkon. Die Wände sind voll mit Büchern. Die Enzyklopädie Britannica ist direkt hinter seinem Sessel. Und es sind ganz viele Karikaturen an den Wänden, die er bekommen hat von Menschen, die ihn lieben und verehren.
Und auf dem Tisch der gegenüberliegenden Sitzecke steht auch 5 Jahre nach dem Tod des einstigen Zeitherausgebers immer noch eine Flasche Baileys. Der irische Sahnelikör gehörte für Schmidt, der 1983, ein Jahr nach dem Ende seiner Kanzlerschaft zur Zeit kam, zum Kaffeegenuss am Nachmittag. Dass einmal ein Bundeskanzler AD die Zeit prägen würde, hatte sich ihr Gründer Gerd Bucerius kurz nach Kriegsende nicht träumen lassen. Der Hamburger Rechtsanwalt und Verleger hatte 1946 von der britischen Militärverwaltung die Lizenz für eine Wochenzeitung bekommen. 8 Seiten stark war die erste Ausgabe, 25.000 Exemplare wurden gedruckt. Die Idee einer liberalen Wochenzeitung war in der Redaktion zunächst umstritten. Auch in der Zeitredaktion saßen anfangs Journalisten, die im nationalsozialistischen Deutschland Karriere gemacht hatten. Anfang der 1950er Jahre kam es zum offenen Streit zwischen der Journalistin Marion Gräfin Dönhoff und dem rechtskonservativen Chefredakteur Richard Tüngel. Das erzählt der heutige Zeitchef Giovanni Di Lorenzo.
Das war wirklich die große historische Leistung von Marion Gräfin Dönhoff, die, nachdem ein Artikel erschienen war vom tief in den Nationalsozialismus verstrickten Staatsrechtler Karl Schmidt, gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter.
Unter Protest verließ Marion Gräfin Dönhoff die Wochenzeitung, arbeitete ein Jahr lang für den Londoner Observer und kehrte dann nach der Entlassung Tüngels zur Zeit zurück. Die liberale Grundlinie ist seitdem unumstritten. Der Idee, die Texte leichter lesbar zu machen, das ganze Produkt zeitgemäßer zu präsentieren, erteilte Dönhoff im NDR anlässlich der 50-Jahr-Feier der Zeitung eine klare Absage.
Immer kleinere Bilder, immer kleinere Artikel, möglichst nur Unterhaltung, keine Information. Ich übertreibe natürlich ein bisschen. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass wir so bleiben, wie wir sind. Das heißt, Analysen machen, das erfordert natürlich lange Artikel. Das ist ein bisschen mühsam zu lesen, aber was soll man machen? Wenn man es genau wissen will, dann muss man das eben tun.
Die Auflage der Zeit wächst bis in die 1990er Jahre auf über 500.000 Exemplare. Danach wenden sich immer mehr Leserinnen und Leser ab. 1993 übernimmt der Holzbrink Verlag die Zeit Verlagsgruppe, lässt der Wochenzeitung aber den nötigen Spielraum für neue Ideen. Den Abwärtstrend der Auflage stoppt das Chefredakteursduo Josef Joffe und Michael Naumann. Seit 2001 steigt die Auflage kontinuierlich, vor allem unter Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo. Der liberale Kurs der Zeitung werde beibehalten, sagt er. Liberal zu sein bedeute aber nicht, allen erdenklichen Positionen in der Zeitung ein Forum zu bieten.
Das Kleinreden oder das Verleugnen von schrecklichen Verbrechen, Leute, die Gewalt verherrlichen, das System der Demokratie in Frage stellen, über die können wir selbstverständlich berichten. Die kann man auch interviewen, weil wir müssen ja ein Abbild geben der gesamten Wirklichkeit. Aber den geben wir sonst hier kein Forum.
Wie kompliziert das Balancehalten bei der Abbildung der gesamten Wirklichkeit sein kann, zeigte sich 2018. Unter der Überschrift Seenotrettung oder soll man es lassen, schrieben zwei Zeitautorinnen über ihren jeweiligen Blickwinkel auf die Rettung schiffbrüchiger Geflüchteter durch private Organisationen. Mariam Lau vertrat die Kontraposition, Tenor, die privat organisierte Seenotrettung sei kurzsichtig, würde nur den Schleppern helfen und am Ende die Demokratie gefährden. Viele Leserinnen und Leser protestierten in sozialen Medien und per E-Mail und auch unter den heute 300 Redakteurinnen und Redakteuren wurde heftig über das Pro und Contra zum Thema Seenotrettung gestritten.
Das ist, glaube ich, auch einer der wenigen Male in der Geschichte der Zeit, wo sich die Chefredaktion entschuldigt hat. Sie hat sich aber nicht entschuldigt wegen des Stückes von Frau Lau, das ist ein Missverständnis, sondern wegen der in der Tat komplett missglückten und unpassenden Aufmachung der Überschrift.
Mit der Überschrift oder soll man es lassen, sei suggeriert worden, dass es eine Option wäre, Menschen nicht vor dem Ertrinken zu retten. Im Text war von dieser Option tatsächlich aber keine Rede. Die Kritik an der Entschuldigung der Chefredaktion sei im Übrigen genauso harsch gewesen wie die am Artikel selbst, erzählt Giovanni Di Lorenzo. Aus dem Zeitverlag kommen heute neben der Wochenzeitung auch unzählige Themenhefte, zum Beispiel Zeitwissen, Zeitgeschichte oder Zeitverbrechen. Und anders als im übrigen Zeitungsmarkt steigt die Auflage noch immer auf heute 560.000 verkaufte Ausgaben. Ein Grund dafür sei die intensive Kundenbindung, sagt Verlagsgeschäftsführer Rainer Esser, und die funktioniere eben auch über zusätzliche Angebote, die mit dem Lesen einer Zeitung kaum noch etwas zu tun haben.
Sie können mit der Zeit reisen, Sie können im Shop wunderbare Produkte kaufen, also die Zeit ist eine Erlebniswelt geworden.
Giovanni Di Lorenzo spricht von einem Zeitgefühl, das die Leserschaft mit der Wochenzeitung verbinde. Diese Verbindung solle weiter gepflegt werden, so Di Lorenzo. Und jede Woche wolle man in der Redaktion weiter diskutieren, weiter um Themen ringen, die im Blatt auftauchen sollen. Ohne den akademisch-elitären Dünkel, der die Zeit früher einmal ausgemacht habe. Dafür aber mit Selbstkritik und Offenheit und mit viel Neugier auf neue Themen.
Was dabei noch nicht zur Sprache kam: Ein Drittel ihres Lebens ist die Zeit nicht nur im Print, sondern auch im World Wide Web unterwegs. Dabei gibt es das Internet inzwischen seit einem halben Jahrhundert. Doch damals war an einen Austausch großer Datenmengen nicht zu denken. Zum Online-Journalismus, so wie wir ihn heute kennen, das war ein ziemlich langer Weg. Und dass dieser Weg in die digitale Welt nicht immer glatt lief, ist auch kein Geheimnis. Hagen der Schüren erzählt uns die ganze Geschichte.
Oktober 1994. Das World Wide Web ist gerade einmal 3 Jahre alt, als das erste Nachrichtenmagazin der Welt online geht. Sein Name? Spiegel Online. Und während man heute einfach nur spiegel.de eintippen muss, war ein Besuch damals doch noch etwas aufwendiger.
hamburg.bda.de/bda/nat/spiegel.
Auch die Aufmachung der Webseite war gewöhnungsbedürftig. Schwarzer Text vor knallrotem Hintergrund. Die Zeit, in der DesignerInnen die Gestaltung und Nutzung von Webseiten bis aufs Kleinste durchoptimieren, war damals noch lange nicht angebrochen. Stattdessen kümmerten sich gerade einmal 2 Redakteure in Teilzeit um das Portal, auf dem zunächst nur Inhalte aus dem Print veröffentlicht wurden. Die naheliegendste Lösung also.
Printmedien haben ja zunächst mal gesagt, boah, Content, das können wir. Wir haben viel Content und den stellen wir jetzt einfach online. Und es war erstmal eine ganz tolle, wilde Phase im Internet, als wir ganz viele tolle Informationen von den Lokalblättern und von den überregionalen Blättern online hatten.
Erinnert sich die Medienwissenschaftlerin Gabriele Hofacker, die heute als Professorin an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig lehrt und seit den 80ern Journalistin und Dozentin für IT- und Medienthemen ist.
Das hat sich dann relativ schnell geändert, als die Zeitungskrise kam und die Medien gemerkt haben, dass sie damit kein Geld verdienen, sondern sich möglicherweise kannibalisieren. Und dann haben sie das relativ schnell umgestellt.
Die langen Printreportagen, die gratis online zu lesen waren, wurden also nach und nach hinter Paywalls gesetzt oder gar nicht erst ins Netz geladen. Und die Sache mit der Finanzierung von Online-Journalismus ist ein Problem, das sich für viele Medien bis heute hält. Doch weil immer weniger gedruckte Zeitungen verkauft werden, investieren Verlage mehr und mehr Geld in ihre Online-Redaktionen. Und das macht sich inzwischen auch inhaltlich bemerkbar. Denn rückblickend lässt sich sagen, die Designs wurden zwar moderner und es lässt sich mittlerweile sehr viel besser lesen als noch schwarzer Text auf rotem Grund, aber dennoch, eigentlich waren es die ganze Zeit nur lange Texte, die ausgedruckt genauso funktioniert hätten wie auf dem Bildschirm. Eben wie Print, nur online.
Und da kommt uns jetzt der Doppelcharakter des Internets ein bisschen in die Quere. Man kann ja alles, was online passiert, einfach als Transportmedium für alle anderen Medien verwenden. Also ich kann eine komplette Fernsehsendung über das Internet transportieren. Das ist überhaupt nicht online-gerecht, das ist einfach Internet als Transportmedium. Ich kann mein Printprodukt nehmen und das über das Internet verbreiten, meinetwegen als PDF oder als irgendein anderes Format. Und das ist auch noch kein online-spezifisches Medium. Ich benutze das Internet als Online-Transportmedium und vielleicht auch noch zur Distribution. Aber das war's dann auch schon. Die eigentlichen Online-Spezifika musste man ja erst herausfinden.
Etwas, das inzwischen auch bei den meisten Printmedien angekommen ist.
Also ich würde eben sagen, dadurch, dass mehr Gewerke, wie wir das immer nennen, beteiligt sind und auch Programmierer zum Beispiel in einem Interaktivteam oder Datenwissenschaftler, arbeiten wir halt wahrscheinlich etwas interdisziplinärer, als das in einer reinen Printredaktion der Fall ist. Also wenn wir Schwerpunkte planen, dann sitzen da bei weitem nicht nur schreibende Redakteurinnen und Redakteure mit am Tisch, sondern eben all die Teams, die ich eingangs aufgezählt hatte, die dann auch überlegen, wie sie das auf jeweils ihre Art und Weise umsetzen können.
Sagt Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und wer die Webseiten heute besucht, findet Inhalte, die auf Papier so unmöglich wären. Rund um die Corona-Pandemie lässt sich so zum Beispiel auf Zeit Online per Schieberegler die eigene Bürosituation nachbilden und man kann so sein individuelles Ansteckungsrisiko ermitteln. Oder in einem Bericht über die Vermögensunterschiede in Deutschland können UserInnen interaktiv ermitteln, wie sie im Vergleich mit dem Rest der Republik dastehen. Doch nicht nur diese Leuchtturmprojekte werden immer interaktiver.
Gleichzeitig versuchen wir auch tagtäglich in unsere Artikel zum Beispiel Karten einzubauen und interaktive Features, die wir auch wiederverwenden können, um so in der breiten Masse der Artikel. Die Leute kommen ja auch zu uns, um ihre Nachrichten zu lesen oder um ihre täglichen politischen Analysen, um die halt auch anzureichern mit interessanten Erzählformen.
Den Schritt weg von der klassischen Printerzählung macht Zeit Online auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel in den sozialen Medien oder in Podcasts wie Alles gesagt. Aber auch die Social-Media-Auftritte müssen auf ihr jeweiliges Medium zugeschnitten werden. Niemand will eine lange Reportage auf Facebook lesen, weshalb die Plattform, genau wie Twitter, vor allem hilfreich ist, um auf die eigene Seite zu linken. Doch neben dem Werbepotenzial bieten auch die Interaktionsmöglichkeiten der sozialen Medien Chancen.
Dass wir auf diesen Plattformen auch so ein Community-Building, wie man so auf Englisch sagen würde, betreiben können. Das heißt, die Leute folgen uns da, die kommen mit unserer Marke und unseren Inhalten in Kontakt und bleiben uns hoffentlich so auch gewogen und besuchen vielleicht auch häufiger mal unsere Website.
Es ist auch nicht so, dass jüngere Generationen abgeschreckt würden, wenn sie von den Social-Media-Kanälen den Weg auf die Webseiten der Medienhäuser finden. Das haben zumindest Sebastian Horn und sein Team von Zeit Online gelernt.
Wir machen halt Beobachtungen ohne Ende, dass lange Texte wahnsinnig gut funktionieren, dass die Leute das schätzen, wenn man über mehrere Seiten die Komplexität eines Themas aufzeigt. Das weiß ich einfach nicht, ob das erforderlich ist, dass wir jetzt irgendwie auf kurze, möglichst bunte Erzählformen wechseln müssen, um die Leute noch bei der Stange zu halten. So denken wir definitiv nicht, sondern das Bestreben dahinter ist halt immer, die jeweils angemessene Erzähl- und Darstellungsform zu finden.
Doch wie Sebastian Horn schon gesagt hat, für diese Elemente braucht es Teams, die neben klassischen JournalistInnen mit DatenwissenschaftlerInnen und ProgrammiererInnen bestückt sind. Und das kostet.
Nichts von dem, was wir gerade besprochen haben, ist abopflichtig oder wahnsinnig gut vermarktet. Aber bin fest davon überzeugt, dass das den Effekt hat, dass die Leute Zeit Online mögen, gerne wiederkommen und irgendwann mal ein Abo abschließen.